Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet Der Kampf wider die Sünde. Vorher hören Sie noch die Schriftlesung aus Markus Kapitel 9, die Verse 43 bis 47 und Markus Kapitel 10, die Verse 2 bis 12. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Jetzt möchte ich noch die Schriftlesung vornehmen. Sie dürfen dazu sitzen bleiben. Ich lese aus Markus 9, Vers 43 bis 47 und Markus 10, Vers 2 bis 12. Markus 9, Vers 43 bis 47 und Markus 10, Vers 2 bis 12. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Und dann noch Markus 10, Vers 2 bis 12. Und es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Soweit das Wort.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ja, das Thema heute ist nicht so ganz einfach. Ich muss Ihnen gestehen, es gibt Dinge, Verse, die würden wir Prediger am liebsten einfach geflissentlich übersehen. Einfach was anderes nehmen. Aber vielleicht erinnern Sie sich, wir haben ja seit Anfang des Jahres haben wir einige Male einen Text aus der Bergpredigt angeschaut. Angefangen bei Matthäus 5, Vers 13, da hieß das Thema Salz und Licht, danach das Thema Lasst euer Licht leuchten, dann das Gesetz und die Propheten, dann Versöhnung mit dem Nächsten und jetzt kommt einfach eben das, was heute dran ist. Und das ist der Kampf wider die Sünde, das sind die nächsten Verse und ich habe gedacht, wir müssen jetzt einfach mal darüber reden, auch wenn das nicht so einfach ist. Ich möchte noch ganz kurz ein Gebet sprechen mit Ihnen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für diesen wunderbaren Sonntag, den du uns schenkst. Wir danken dir für alles, was du uns schon gegeben hast, auch in der Einleitung, beim Singen der Lieder. Wir bitten dich, Herr, segne jetzt dein Wort, offenbare du dich so, wie eben nur du es tun kannst. Wir danken dir. Amen. Ich lese auch nochmals einige Verse. Ich danke für die Schriftlesung, die auch schon vieles ausgesagt hat. Ich lese jetzt aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Matthäus 5, 27 bis 32. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruch, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. So, das sind gar keine einfachen Worte, auch die Worte, die Samuel uns gelesen hat, das sind keine einfachen Worte. Ich denke, sie sind eine Herausforderung an alle Christen, an alle Gläubigen. Einerseits erklärt der Herr Jesus klipp und klar, was für ihn Sünde wirklich ist, nämlich nicht nur die Tat. Und andererseits erklärt er uns, was es bedeutet, gegen die Sünde zu kämpfen. Ganz drastische Maßnahmen verkündigt er hier. Nachdem er also das siebte Gebot zitiert hatte, du sollst nicht Ehe brechen, das siebte Gebot, sagt er uns, was für ihn Ehebruch bereits ist. Nicht nur die Tat, sondern was sagt er, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Die Übertragung von Karl-Heinz von Heiden sagt es so: Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also wie gesagt, das ist eine Herausforderung an uns Christen von heute, vielleicht ganz besonders an uns Männer, denke ich. Wobei es so ist, dass die meisten, die hier sitzen, wahrscheinlich aufrichtig bezeugen können, ich habe mich nicht versündigt gegen das siebte Gebot. Ich habe es noch nicht übertreten. Ich meine, ich habe die Tat noch nicht begangen. Ich habe keinen Ehebruch begangen. Ich denke, viele, vielleicht die meisten können das bezeugen. Aber können Sie und ich, können wir alle mit der gleichen Überzeugung sagen, ich habe die Sünde des Ehebruchs auch so noch nie begangen, wie Jesus sie uns aufzeigt. Darum geht es ja. Wie Jesus sie uns aufzeigt. Oder anders gesagt, habe ich noch nie mit meinen Augen Ehebruch getrieben? Das ist ja die Frage. Es gibt in der Bibel einen Mann, über den etwas gesagt wird, das sozusagen über keinen anderen Menschen gesagt werden kann, außer natürlich über den Menschen Jesus Christus. Er war Mensch und er war auch als Mensch ohne Sünde. Aber dieser Mann, den ich jetzt meine, das ist Hiob. Und über ihn wird gesagt, Hiob 1, Vers 1, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob, der war ein ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtete und vom Bösen wich. Die alte Elbefelder Bibel zitiere ich hier kurz. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und selbiger Mann war vollkommen gottesfürchtig und das Böse meidend. Ja, das ist ein gewaltiges Zeugnis über diesen Mann. Wie konnte dieser Hiob genannt werden? Ein ganzer und gerader Mann, vollkommen und rechtschaffen. Also zum einen war er gottesfürchtig, das steht ja hier, wir haben es gelesen. Zum anderen war er ein Mann, der vom Bösen wich, der das Böse mied. Und, um es mit unserem Thema zu sagen, der ganz konsequent den Kampf wieder die Sünde aufnahm. Er kämpfte diesen Kampf. Sogar für seine Kinder, ja. Da steht alles in seinem Buch geschrieben. Seine Kinder haben Geburtstag gefeiert. Am anderen Tag hat er für sie gebetet. Ob sie vielleicht gesündigt haben, Herr? Wenn ja, vergib ihnen das. Er hat den Kampf gegen die Sünde gekämpft. Nun wissen wir, und deshalb zitiere ich hier Hiob, dass er nicht nur in diesem Sinne gegen die Sünde gekämpft hat, dass er sie nicht begehen wollte. Es ging ihm nicht nur um die Tat, sondern er, der viele Jahrhunderte vor Christus lebte, hielt sich ohne Wenn und Aber an die Erklärung Jesu, was Sünde bereits ist. Natürlich wusste er nichts von Jesus und von dem, was er gesagt hatte. Aber er hielt sich dran. Es war in seinem Herzen. Er wusste, die Sünde ist nicht erst die Tat, die Sünde ist tief in meinem Herzen. Er war mit dem Herrn Jesus auf einer Linie. Jesus, der Jahrhunderte Jahre später als Hiob, nicht gesagt hat, wer eine Frau nimmt und ihr beiwohnt, hat die Ehe gebrochen, sondern Jesus, der gesagt hat, wer eine Frau ansieht, sie zu bekehren, hat mit ihr die Ehe gebrochen. Das hat Hiob begriffen, zu seiner Zeit. Und zwar ganz besonders in Bezug auf die Sünde des Ehebruchs. Es geht ja hier um diese Leiderangelegenheit, Ehebruch. Unser Text spricht über Ehebruch. Hiob hat damals schon gesehen, ganz klar, es geht nicht nur um den Ehebruch als Tat, es geht um den Ehebruch im Herzen. Er wusste, es geht in erster Linie um die Gedanken des Ehebruchs, welche tief im Herzen des Menschen schlummert. Und was tut er jetzt? Wie setzt er dieses Wissen um? Welche Konsequenzen zog er aus dem, was er erkannt hat? Schauen Sie, wenn wir jetzt das miteinander betrachten, ja, was hat Hiob getan? Dann nähern wir uns ein wenig der Erklärung des Herrn aus unserem Text, wie man gegen die Sünde angehen soll, wie man sie bekämpfen soll. Ich meine, Jesus hat in unserem Text nicht nur gesagt, was für ihn Sünde ist, ja, nicht erst die Tat, sondern das, was im Herzen ist. Er weist auch plastisch darauf hin, wie man die Sünde anpacken soll. Ein Zitat nochmals aus unserem Text, Vers 29 von Matthäus 5. Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Das ist ein Satz, den er hier ausspricht, um uns zu zeigen, so krass und radikal müsst ihr den Kampf gegen die Sünde kämpfen. Jetzt zu Hiob. Hat er das getan? Hat er sich selbst kasteit? Hat er sich Gewalt angetan, um den Ehebruch im Keim zu ersticken, zu vernichten? Hat er sich ein Auge ausgerissen? Nein, das hat er nicht. Er hat etwas getan, was in diese Richtung ging. Man könnte sagen, etwas Ähnliches, ohne sich Gewalt anzutun. Wir können es so sagen, Hiob riss sich zwar kein Auge aus, um die Sünde des Ehebruchs im Keim zu ersticken, aber er legte sich in gewisser Weise Scheuklappen an. Ja, was Scheuklappen sind, das wissen wir, oder? Die Landwirte hier können es sehr gut erklären, es sei denn, ihr habt keine Pferde mehr, ja? Man macht ja alles mit dem Traktor heute. Aber Scheuklappen oder auch Scheuleder oder Blendklappen oder Blinkers sind aus Leder gefertigte Schilde, die man am Zaum von Pferden und Eseln vor den Augen des Tieres befestigt. Warum? Pferde haben aufgrund der seitlichen Position ihrer Augen ein sehr weites Gesichtsfeld. Und das muss man einschränken, auf diese Weise, durch Scheuklappen. Es ist logisch, dass wenn Pferde Scheuklappen tragen, dann kann man sie viel besser führen. Es liegt auf der Hand. Das menschliche Auge oder die menschlichen Augen sind nicht seitlich positioniert. Klar, ja, wissen wir. Aber die Menschen, und jetzt denken Sie an sich selber, haben im übertragenen Sinne trotzdem ein sehr weites Gesichtsfeld. Das heißt, und jetzt schlagen Sie sich auf Ihre eigene Brust, wir sehen so vieles, was wir nicht sehen sollten. Wir schauen uns so vieles an, wo wir eben nicht hinschauen sollten. Und wissen Sie, das ist unser weites Gesichtsfeld. Und Hiob wusste das. Und was tut er? Er legt sich Scheuklappen an. Ja, inwiefern? Er hat sich ein Verbot auferlegt. Ich lese es euch jetzt vor. Hiob 31, Vers 1. Hiob sagt hier, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Also, der Hiob hat sich nicht Gewalt angetan, um nicht der Sünde des Ehebruchs im Herzen zu verfallen und hat sich kein Auge ausgerissen. Aber in gewisser Weise hat er sich doch Gewalt angetan. Verstehen Sie? Er hat sich doch irgendeine Gewalt angetan, indem er sich ein Verbot auferlegte. Ja? Er hat sich das vorgenommen. Er hat dieses Verbot sich selber aufgelegt. Ich habe diesen Bund gemacht, es darf nicht geschehen. Die Sünde darf gar nicht Eingang finden durch mein Auge in mein Herz. Und sehen Sie, indem Hiob so mit der Sünde umging, stand er total auf einer Linie mit der Auffassung unseres Herrn Jesus in Bezug auf Sünde und wie man die Sünde bekämpfen soll. Aber noch mehr, indem Hiob die Sünde so anpackte in seinem Leben, handelte er auch entsprechend einer anderen neutestamentlichen Aussage. Das Wort kennt ihr wahrscheinlich auch, also viele von euch. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Hebräer 12, Vers 4. Wissen Sie, ich komme nachher darauf zurück, ja, dass wir natürlich im Zeitalter der Gnade leben, das ist klar. Aber manche Christen machen sich da etwas zurecht, was einfach nicht biblisch ist. Sie lehnen den Kampf für die Sünde ab. Na, das muss alles Jesus machen, seine Sache. Stimmt nicht ganz, ich will es euch dann zeigen, ja? Wenn wir Sünden, die wir zwar noch nicht begangen haben, die aber so oft in unseren Herzen wuchern, ernst nehmen würden, wir stünden viel näher beim Herzen Gottes als jetzt. Denn Jesus Christus beurteilt die Gedanken der Sünde im Herzen genauso schwerwiegend wie die Sünde selbst. Und schauen Sie, so manche von uns, wir sitzen alle hier, ja, wir haben nie den Ehebruch begangen. Wir haben nie gestohlen. Wir haben dieses und jenes nicht getan. Wir haben diesbezüglich eine weiße Weste. Aber wie sieht es im Herzen aus? Darum geht es heute in unserer Predigt. Ich möchte Ihnen allen den Rat geben, ich gebe ihn mir selber auch, lasst uns doch zum Herrn flehen, dass er uns bezüglich der heimlichen Sünden unseres Herzens hochempfindlich macht. Manche haben Hornhaut auf der Seele und im Herzen. Beten Sie darum, dass Sie wieder empfindlich werden, sensibel für das, was in Ihrem Herzen steckt. Denn, dass wir da mal ein Böses erwachen werden, wenn Jesus sagt, die Sünde ist genauso schlimm, wie wenn du sie begangen hättest. Hast du Ehebruch begangen? Nein. Ich sage dir, du hast sie begangen. Im Herzen. Lasst uns beten, dass wir sensibel werden für das, was in unserem Herzen steckt. Wenn das geschieht, werden wir mit den Anfängen so mancher Sünde konfrontiert. Und wir können dagegen etwas tun. Jesus sagt es. Das ist Sünde, was im Herzen aufkommt. Und so müsst ihr dagegen ankämpfen. Und Hiob, der noch nichts von Jesus wusste, der wusste das. Und er legt sich ein Verbot auf. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Hiob 31, Vers 1. Er ließ also die Sünde des Ehebruchs gar nicht aufkommen, sondern wehrte ihr in den frühesten Anfängen. Das sollten wir tun. Liebe Brüder und Schwestern, fassen wir kurz zusammen, was wir bisher gesehen haben. Das sind eigentlich zwei Punkte. Erstens, für unseren Herrn Jesus ist der sündige Gedanke im Herzen genauso sündig wie die Tat der Sünde. Und zweitens, deshalb muss man bereits hier beim Gedanken der Sünde ansetzen und ihr wehren. Hiob ist dafür ein Beispiel. So, bei dieser letzten Wahrheit bleiben wir jetzt. Ja, wir wollen uns noch etwas mehr beschäftigen mit dem Kampf wider die Sünde. Damit wir so richtig schockiert werden, lese ich noch einmal diese tragischen Worte, diese, wie soll ich sagen, ernsten Worte des Herrn Jesus, die er ausspricht in Bezug auf den Kampf wider die Sünde. Matthäus 5, 29, 30. Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, reiß es aus, wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, hau sie ab, wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es geht hier also, wir haben es bereits gesagt, um radikale Trennung von der Sünde. Das will Jesus damit sagen. Und weil es so eine ernste Sache ist, Sünde, macht Jesus hier Aussagen, die uns erschrecken. Ich meine, wenn man das so liest, wie es hier steht, dann sagen wir doch, aber Herr, gehst du jetzt nicht ein bisschen zu weit? Auge ausreißen. Hand abhacken. Warum so krasse Aussagen? Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass Sünde viel schlimmer ist, als wir es denken. Ja? Vielleicht sind wir heute in einer Position, wo wir gar nicht mehr so richtig ahnen, wie schlimm es ist zu sündigen. Und manchmal ist es nötig, dass Gott, der Herr, mit ganz grobem Geschütz heranfährt, um uns das klarzumachen. Ich weiß noch von meinem Vater früher, als Kinder, wenn er uns ganz klar etwas sagen wollte, dann hat er es so unwahrscheinlich klar gesagt, dass es uns für alle Mal im Kopf und im Herzen war. Dass wir nachher gedacht haben, war das nicht etwas zu viel, lieber Papi? Aber das war seine Taktik, ja. Ich sag's doppelt so schlimm, damit die Hälfte hängen bleibt. Der Herr muss manchmal mit grobem Geschütz heranfahren. Wir leben in einer Zeit, wo unter Christen bisweilen die Sünde geflissentlich überpinselt wird, um sie salonfähig zu machen. Aber Jesus sagt, Sünde ist Sünde. Und zwar nur schon der Gedanke, der tief im Herzen sitzt. Und diese Sünde, so erklärt Jesus, muss man mit Stumpf und Stiel ausmerzen. Und deshalb spricht er hier vom Ausreißen des Auges, vom Abhauen der Hand. Um es anders zu sagen, er fordert von uns eine Tat, Einsatz, wenn es um den Kampf für die Sünde geht. Etwas tun. Jetzt kommt aber etwas ganz Wichtiges. Bevor ich hier weitermachen kann, müssen wir uns eine wichtige Wahrheit der Heiligen Schrift zu Herzen nehmen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir jetzt einseitig. Dann kommen wir auf ein Gleis, was nicht ganz biblisch ist. Deshalb muss ich und will ich das jetzt sagen. Es geht ja jetzt um das Ablegen von Sünde. Ja? Das Neue Testament lehrt uns an manchen Orten, uns Gläubige, dass wir ablegen sollen. Ja? Es geht also um das Ablegen von Sünde, um den Kampf für die Sünde. Dieses Ablegen von Sünde könnte man auch anders benennen, mit einem Wort, nämlich mit dem Wort Heiligung. Ja? In der Heiligung leben. Das Neue Testament erwähnt die Reinigung von Sünde und Heiligung des Herzens in einem Atemzug. Jakobus sagt es so, reinigt euch die Hände, ihr Sünder, und heiligt die Herzen, ihr Doppelherzigen. Das ist Jakobus 4, Vers 8 nach der Hermann Menge Übersetzung. Auch die Lutherbibel 84 und die Schlachterbibel 2000 sprechen in diesem Vers sowohl von der Reinigung der Sünde als auch von der Heiligung des Herzens. Also Jakobus 4, Vers 8. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen. Also, das Ablegen von Sünde, das davon gereinigt werden, ist nichts anderes als Heiligung, Leben in der Heiligung. Jetzt kommt eben aber diese wichtige Wahrheit. Wenn wir über Heiligung reden, dann sollten wir grundsätzlich eines nie übersehen. Heiligung ist etwas, was Gott der Herr uns in Jesus Christus unentgeltlich gegeben hat. Ja? Wir müssen nicht aus uns selber, aus eigener Kraft heilig werden. Wir können es nicht. Paulus schreibt in Korinthern, Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. 1. Korinther 1, Vers 30. Es ist eine ganz gewaltige Wahrheit, und das soll Sie jetzt erquicken, dass Jesus Christus nicht deshalb nur auf diese Erde gekommen ist, um uns zu erlösen, das ist das Primäre, aber auch um uns zu heiligen. Das ist mit drin in diesem herrlichen Geschenk, was er uns gibt. Die Erlösung, aber damit auch die Heiligung. Jesus selbst sagt es, Johannes 17, Vers 19, ich heilige mich selbst für Sie, damit auch Sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ja? Es wird uns gegeben, in und durch die Erlösung in Jesus. Das wurde bereits auch schon im Alten Testament prophezeit, zum Beispiel Jeremia. Darf es sagen, er sagt es so, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, das ist Jesus, der soll König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Also, er ist gekommen, um uns das zu schenken. Die Gerechtigkeit, die Heiligung, nachdem er uns die Erlösung gegeben hat. Wir sind also in und durch Jesus Christus gerecht gemacht und geheiligt. Die Heiligung ist ein Geschenk im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb schreibt Paulus an die Korinther, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, 1. Korinther 1, Vers 2, und in der Mitte seines Briefes sagt er dieser Gemeinde, 1. Korinther 6, Vers 11, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt. Es ist geschehen. Ja? Es ist geschehen. Ein Geschenk. So, und nun kommen wir wieder langsam zurück zu unserem Thema, der Kampf wider die Sünde. Es ist doch leider so, und das weiß jeder von uns, dass unser Zustand des Öfteren nicht übereinstimmt mit unserer Berufung. Uns ist die Heiligung geschenkt. Wir sind es in und durch Jesus Christus. Aber wir sind oft überhaupt nicht heilig, wenn ich das Wort so nennen darf. Wir leben oft überhaupt nicht als Geheiligte in Christus. Wir strahlen oft etwas ganz anderes aus. Und weil das so ist, und merken Sie sich das jetzt, spricht die Bibel in Bezug auf Heiligung nicht nur über die Geheiligten in Christus oder ihr seid geheiligt, ja? Ihr seid Berufene. Die Bibel spricht nun auch darüber, dass wir heilig sein sollen, dass wir heilig leben sollen. Also sie fordert uns auf, heilig zu sein. Das ist etwas ganz Wunderbares. Also auf der einen Seite, du bist geheiligt in Christus Jesus. Ein Geschenk. Wir können es nicht selber. Grundsätzlich hat Gott es uns gegeben durch Jesus. Die andere Seite ist, lebt doch entsprechend eurer hohen Berufung. Die Schrift verlangt von uns, dass wir uns heiligen. Dazu ganz kurz drei Beispiele. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. 1. Petrus 1, 15. Und dann noch eine Stelle. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist sowieso eine sehr wichtige Aussage. Jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Das ist Hebräer 12, Vers 14. Also, wir haben diese zwei Seiten der Heiligung. Einerseits, wir sind es in und durch Christus. Andererseits, wir müssen uns fortwährend selber heiligen. Und damit sind wir wieder ganz zurück bei unserem Thema. Der Kampf gegen die Sünde. Sehen Sie, weil ich und Sie, jetzt darf ich mich erst nennen, sonst ist es nicht höflich. Weil ich und Sie, weil wir nicht immer entsprechend unserer hohen Berufung leben, stehen wir so oft mitten in einem Kampf. Das heißt, sind wir gefordert zu kämpfen, nämlich im Kampf gegen die Sünde. Und dieser Kampf ist manchmal sehr heiß und schwer. Ich denke, jeder weiß das. Und dieser Kampf erfordert Einsatz. Und dieser Kampf erfordert auch Opfer. Jetzt denkt einmal zurück an die Aussage Jesu. Er sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hack sie ab. Ganz krasse, krasse Worte. Aber das spricht von etwas hingeben, ein Opfer bringen, etwas tun, was vielleicht schmerzt. Und wissen Sie, der Kampf gegen die Sünde fordert von uns Opfer. Ja, welche Opfer? Auf die Dinge in unserem Leben zu verzichten, die uns ein Anstoß zur Sünde sein könnten. Und das kann bei jedem wieder etwas anders sein. Sehen Sie, das müssen an und für sich keine schlechten Dinge sein. Wir müssen gar nicht anfangen, hier Dinge zu verteufeln. Aber es könnte etwas sein, was in Ihrem Leben ein Anstoß ist, dass Sie immer wieder in Sünde fallen. Und weil das so ist, müssen wir uns davon trennen. Und das sagt doch unser heutiger Text. Matthäus 5, 29 und 30. Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, reiß es aus. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, hau sie ab. Jesus sagt damit nichts anderes als, wenn etwas da ist, auch wenn es an für sich etwas Gutes ist, was dich zur Sünde verführt, tu es weg. Und es gibt wahrscheinlich in unserem Leben, bei jedem ist es was anderes, Dinge, die an und für sich gut sind, die uns aber zur Sünde gereichen können. Und wenn wir nicht davon frei werden, müssen wir uns davon trennen. Reiße dieses Auge aus, schlage diese Hand ab. Und deshalb weil das so ein ernstes Anliegen ist, braucht der Herr diese krassen Beispiele, das fährt rein, nicht wahr? Das schockt immer wieder, wenn man das liest. Ausreißen des Auges, Abhauen der Hand. Keiner von uns würde das tun, das wird auch nicht von uns verlangt. Aber schauen Sie, genauso wenig, wie wir bereit sind, so etwas zu tun, und wir tun es nicht, aber genauso wenig sind wir eigentlich auch nicht bereit, das Messer da anzusetzen, wo es um Sünde geht. Aber, sagt Jesus, da musst du das Messer ansetzen, auch wenn es schmerzt. Und weil jetzt ja unser Text heute über Ehebruch spricht, ich meine, unser Text hier, Matthäus 5, es geht hier um Ehebruch, bleiben wir mal bei dieser Sünde. Das Messer ansetzen in Bezug auf diese Sünde, das könnte in Bezug auf diese Sünde Folgendes bedeuten. Ich sage jetzt einfach einige Beispiele, Anhaltspunkte gebe ich Ihnen weiter. Suchen Sie Orte, wo Sie immer und immer wieder mit dieser Sünde konfrontiert werden, nicht mehr auf. Halten Sie sich fern. Meiden Sie Zeitschriften und Filme, von denen Sie wissen, ich werde befleckt. Meiden Sie sie doch. Gehen Sie allen Situationen konsequent aus dem Wege, von denen Sie wissen, hier lauert eine Sünde. Wenn Sie das bewusst tun, werden Sie die Sünde des Ehebruchs bereits in Ihrem Herzen bekämpfen. Sehen Sie, der eine, der kann eine Zeitschrift durchblättern, ohne davon befleckt zu werden. Er übersieht die betreffenden Dinge. Das gibt es. Das kann man, ja. Ein anderer kann nicht mal einen Blick reinwerfen und schon ist es um ihn geschehen. Das bedeutet, er muss sich trennen radikal. Er muss dieses Auge ausreißen. Er muss diese Hand abhauen. Ich habe vor vielen Jahren mit jemandem gesprochen hier in der Schweiz. Die Person ist nicht hier. Ihr kennt sie nicht. Aber da ging es um den Genuss von Alkohol. Und das war ein Riesenproblem. Und dann habe ich gesagt, du, in der Schweiz hast du einen ganz großen Vorteil. Du brauchst nicht im Coop einzukaufen, sondern kannst in der Migros. Der Duttweiler hat dafür gesorgt, dass kein Alkohol verkauft wird. Das ist so, oder? Geh jetzt in den Migros und meide den Coop. Und anfänglich hat diese Person das gemacht, konsequent, und eines Tages ist diese Person wieder in den Coop gegangen. Was geschieht? Diese Person läuft beim Regal vorbei, wo all diese Flaschen sind, und der Rest können Sie sich ausmalen. Schauen Sie, das ist Hand abhacken, Auge ausreißen. Jesus sagt, ihr müsst was tun, ihr müsst Opfer bringen. Ihr müsst auch etwas tun. Konsequent. Leben Sie vielleicht in irgendeiner heimlichen Sünde, weil Sie nicht bereit sind, ganz bestimmte Dinge aufzugeben, die Sie zur Sünde reizen? Es ist ganz klar, wir sind alle nicht vollkommen. Keiner von uns. Wir sind begnadete und erlöste Menschenkinder, aber wir leiden immer wieder unter Widerwärtigkeiten. Wir sind immer wieder behaftet mit Runzeln, oder? Oder Sie nicht? Doch, doch. Ja, ja. Aber es ist ein Unterschied, ob einer in einer heimlichen Sünde lebt oder ob er sich bewusst ist von dieser Schwachheit und dagegen ankämpft im Namen Jesu. Und das sagt unser Text. Kämpfen Sie doch diesen Kampf. Ich muss hier etwas sagen und ich hoffe, dass Sie das nicht falsch verstehen. Ja? Es ist nicht so, dass Sie einfach alles wegbeten können. Also, es ist wieder geschehen, ja, das eine in Ihrem Leben. Nun setzen Sie sich aufs Kanapee und beten und sagen, Herr, es tut mir so leid, jetzt bitte hilf, dass ich es nicht mehr mache. Am anderen Tag machen Sie es wieder. Ich bin überzeugt, das Gebet spielt eine ganz, ganz fundamentale Rolle auf dem Weg der Heiligung. Das sagen wir immer wieder, auch in der Seelsorge. Es geht nicht ohne Schreien und Ringen und Flehen. Oh Gott, hilf mir, sei mir Sünder gnädig. Ich will das ablegen. Aber es kann nie eine billige Entschuldigung sein. Herr, du musst das jetzt einfach für mich erledigen. Ich bitte dich, mach es jetzt. Amen. Danke, dass jetzt alle Leidenschaften weg sind. So geht das nicht. Wie gesagt, das Gebet spielt eine sehr große Rolle in der aktiven Heiligung. Aber es gibt Dinge in Ihrem Leben, verzeihen Sie, dass ich es wieder sage, da müssen Sie Einsatz beweisen. Sie müssen etwas tun. Sie müssen kämpfen. Sie müssen Opfer bringen. Sie müssen ihren Willen aktivieren, um bestimmte Dinge wirklich nicht mehr zu tun. Natürlich mit dem Herrn. Es geht ja nicht ohne Jesus. Er selber sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Sie müssen es mit ihm machen. Herr, hilf mir, ich bin abhängig von dir. Aber sie müssen es wollen. Sie dürfen nicht der irdischen Meinung sein, dass Jesus alles für sie erledigt. Das ist eine teuflische Irrlehre. Sie müssen bisweilen zeigen, dass sie nicht mehr sündigen wollen. Dass sie mit allen Unreinigkeiten und heimlichen Sünden brechen wollen. Dass sie sich heiligen lassen wollen. Das müssen wir zeigen. Ja? So schwach ich bin, ich muss vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich will es von ganzem Herzen. Ich will wirklich Einsatz zeigen. Ich will, Herr Jesus, das und jenes wegtun in meinem Leben. Wenn das hilft, dass ich es nicht mehr tue. Und ich bete um deine Hilfe, Herr. Ich habe bereits Hebräer 12, Vers 4 zitiert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Sie spricht unmissverständlich und mit Nachdruck über den Kampf wider die Sünde. Lasst uns deshalb unser Leben prüfen. Lasst uns aus- und wegräumen, was das Licht scheut. Das ist es. Lasst uns nach besten Kräften, die uns in Christus geschenkte Heiligung unterstützen. Wir machen damit diese geschenkte Heiligung nicht herrlicher, nicht besser, aber sie kann sich besser in uns entfalten. Ich denke, dass Paulus das gemeint hat, als er den Philippen schrieb, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Philipper 2, Vers 12. Natürlich konnte die Philipper nicht noch etwas hinzufügen zu der geschenkten Erlösung, Gerechtigkeit und Heiligung. Das war ein Geschenk, vollkommen. Aber durch einen Wandel mit Furcht und Zittern, ja, würde dieses neue Leben immer herrlicher erstrahlen. Das hat Paulus gemeint. In unserem heutigen Predigttext wird nun aber nicht nur über Ehebruch des Herzens gesprochen, sondern auch über Ehescheidung. Und Jesus sagt, und das hat ja Samuel gelesen in der Parallelstelle, da steht es auch klipp und klar, Ehescheidung ist Ehebruch. Ich lese noch einmal diese Verse, Vers 31 und 32 von Matthäus 5. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruch, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Es ist sehr hart, aber unser Herr Jesus zieht hier Ehescheidung gleich mit Ehebruch. Allerdings mit einer ganz wichtigen Einschränkung. Und die sollten wir nie übersehen. Ehescheidung ist dann kein Ehebruch, wenn bereits Ehebruch vorliegt. Ich weiß, es sitzen hier einige, die das hinter sich haben. Das ist eine schwere Zeit, wenn es aufgrund von Ehebruch ist, welcher schon da war, ist die Scheidung kein Ehebruch. Wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden muss, weil dieser fremd geht, er treibt es mit einer anderen, ist die Scheidung kein Ehebruch. Die Scheidung ist dann eine Folge von Ehebruch. Sollten wir immer beachten, wenn wir uns auslassen über geschiedene Mitchristen, sollten wir immer daran denken, überhaupt, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen das sage, wir sollten überhaupt nicht über solche Menschen reden. Es trägt ja überhaupt nichts mehr bei, dass es besser wird. Im Gegenteil, auch hier gilt, was Paulus den Korinthern schreibt, wer sich dünkt, der stehe sehr wohl zu, dass er nicht falle. Mein Vater hat früher schon gesagt, und ich glaube, das ist tatsächlich so, jeder Mensch ist zu jeder Zeit, zu jeder Sünde fähig. Schütteln Sie vielleicht den Kopf, aber es ist so. Denken Sie auch an die Warnung aus Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn ein Mensch von einem Filter übereilt wird, helft ihm, die ihr geistig seid, auf im Geiste der Sanftmut. Sieh dabei auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ich kann jetzt in dieser Predigt nicht über Ehescheidung reden. Die Predigt lässt das gar nicht zu, das ist gar kein Raum dafür. Aber eines muss ich jetzt doch sagen, und deshalb steht das hier im Zusammenhang, Ehescheidung ist oft eine Folge vom Ehebruch des Herzens. Ja, es gibt verschiedene Dinge, die vielleicht vorfallen in einer Ehe, aber sehr oft ist Ehescheidung eine Folge vom Ehebruch im Herzen. Das heißt, der eine Partner fängt an zu liebäugeln mit irgendjemand anderen, begeht auf diese Art schon Ehebruch. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass unser Jesus in unserem heutigen Text in Matthäus 5 zuerst über Ehebruch spricht, Ehebruch des Herzens, und dann nur einige Verse weiter über Ehescheidung. Es gehört zusammen. Und er setzt Ehescheidung und Ehebruch gleich, weil das eine aus dem anderen kommt. Ehescheidung ist, wie gesagt, vielfach eine Folge des Ehebruchs im Herzen. Und jetzt verstehen Sie auch vielleicht wieder ganz neu, warum es ganz, ganz gefährlich ist, ehebrecherische Gedanken im Herzen zu haben und ihnen zu frönen. Sie sind nicht schon nur schon eine Sünde, Jesus sagt, das ist schon Ehebruch, aber sie sind ein Wegbereiter zu noch weiteren schlimmen Übertretungen. Ich komme zu meinem letzten Punkt in dieser heutigen Predigt, der Kampf gegen die Sünde. Und wir wollen uns jetzt noch kurz mit der Frage beschäftigen, was spielt sich eigentlich ab in dem Augenblick, wo ein Kind Gottes im Herzen Ehebruch begeht. Also was Jesus gesagt hat, wer nur schon eine Frau ansieht oder wer einen Mann ansieht, ist ja auch möglich, oder? Und wo dieses Begehren ist, da findet Ehebruch statt. Was spielt sich in diesem Augenblick ab? Was ist der Anfang des Ganzen? Also, die Antwort ist sehr einfach. Die Augen gehen fremd. Das Erste, was bei einem Ehebruch fremd geht, sind die Augen. Jesus hat es ja deutlich gesagt in Matthäus 5, Vers 28. Wer eine Frau anblickt. Und David, der viele hunderte Jahre vor Jesus gelebt hat, der bestätigt das ja in äußerst schmerzlicher Art und Weise. Er hat das ja erlebt in seiner Sünde. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat die Ehe gebrochen, und David hat es leider erlebt. 2. Samuel 11, Vers 2. Es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Dach. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und dann heißt es in Vers 4, 2. Samuel 11, und David sandte hin und ließ sie holen, und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Also zuerst die Sünde im Herzen, wer eine Frau ansieht, und dann die Tat. Alles fängt an mit den Augen. Wir müssen nüchtern konstatieren, dass unsere Augen, die ein großes Geschenk Gottes sind, ja, die Augen sind doch ein großes Geschenk Gottes, dass diese in gewissen Momenten unseres Lebens eine fatale Rolle spielen können. Ehebruch beginnt meistens mit den Augen, weil der Ehebrecher mit der Frau, die Ehe bricht, die er zuvor lüstern angeschaut hat. Deshalb sagt Petrus, und das ist auch so ein ernstes Wort, Petrus spricht über Menschen, die Augen voll Ehebruch haben. Verstehen wir, worum es geht? Natürlich, es können auch andere Dinge eine Rolle spielen, wodurch dann eine Sünde entsteht, aber meistens sind es unsere Augen. Sie spielen eine unrühmliche Rolle in Bezug auf die Sünde des Ehebruchs. Ich lese euch in diesem Zusammenhang das bekannte Wort Jesu vor über die Augen. Und zwar lese ich es euch vor nach der Ludwig-Albrecht-Übersetzung. Das ist Matthäus 6, Vers 22 und 23. Aber wie gesagt, ich lese es vor nach der Ludwig-Albrecht-Übersetzung. Matthäus 6, 22, 23. Des Leibes Leuchte ist das Auge. Ist dein Auge gesund, so ist dein ganzer Leib im Licht. Ist dein Auge krank, so ist dein ganzer Leib in Finsternis. Wenn nun das Licht in dir verfinstert ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Ich weiß, dass für diese Aussage Jesu, dass es da Auslegungen gibt, ja? Besondere, gute Auslegungen, vielleicht sogar verschiedene. Ich weiß von Spurgeon, er hat manchen Text hat er 3-4 Mal ausgelegt, immer in eine andere Richtung. Auch dieser Text hier ist ein ganz, ganz wunderbares Wort, da steckt sehr viel drin. Aber jetzt wollen wir einfach mal heute beim Wortlaut dieses Textes bleiben. Also einfach so nehmen, wie er jetzt da steht. Ja? Was wird uns damit nun gesagt? des Leibes Leuchte ist das Auge, sagt Jesus. Das bedeutet doch, dass das Auge auf das ganze weitere Ergehen des äußeren und inneren Menschen Einfluss ausüben kann. Dieses kleine Glied, unser Auge, so einen Einfluss hat das Auge. Der ganze Leib kann im Licht wandeln oder in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, wie geschieht das nun? Jesus sagt, ist dein Auge gesund, so ist dein ganzer Leib im Licht. Ist dein Auge krank, so ist dein ganzer Leib in Finsternis. Wann ist das Auge krank? Nicht nur dann, wenn der graue oder grüne Stern auftritt, oder noch schlimmer, wenn ein Auge erblindet. Das Auge ist dann krank, wenn es Dinge sieht, Bilder in sich aufnimmt, wodurch der innere Mensch unweigerlich befleckt wird. Erlauben Sie mir noch einmal, 2. Petrus 2, Vers 14 zu zitieren. Petrus spricht über Menschen, die Augen voll Ehebruch haben. Das sind kranke Augen. Ludwig Albrecht übersetzt dieses 2. Petrus 2, Vers 14 so: Dabei funkeln ihre Augen in ehebrecherischer Lust und unersättlicher Sündengier. Sehen Sie, das sind kranke Augen. Und solche Menschen meint Jesus, wenn er in unserem Text sagt, Matthäus 5, 28, ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren hat, die Ehe gebrochen. Das sind kranke Augen. Und vielleicht gibt es unter den Christen mehr Brüder und auch Schwestern mit kranken Augen, als uns lieb ist. Ich möchte einige Beispiele aufzählen, was kranke Augen sind, ohne jetzt irgendwie persönlich zu werden. Muss doch jeder selber schauen, wie es in seinem Leben aussieht. Es geht jetzt nicht ausschließlich um Ehebruch, ja? Ein Auge, das immer wieder schmutzige Filme sieht, ist krank. Ein Auge, das nicht aufhören kann, lüstern auf andere Menschen zu blicken, ist krank. Ein Auge, das unbedingt, sozusagen unter Zwang, immer wieder illustrierte Blätter und Zeitungen mit zweideutigem Inhalt sehen muss, ist krank. Ein Auge, das stundenlang im Internet pornografische Bilder anschaut, ist krank. Ein Auge, das sich immer wieder an abartigen, widernatürlichen und perversen Dingen ergötzt, ist krank. Ein Auge, das sich nicht von Luxus und teuren Sachen abwenden kann, ist krank. Ein Auge, das sich nicht vom Eigentum des Nächsten losreißen kann, ist krank. Und ein Auge, das aufblitzt, wenn es einen Haufen Geld sieht, ist krank. Tja, es gibt mehr solche Sachen, die man nennen könnte. Aber Jesus sagt, durch so ein Auge gerät der ganze Leib in Finsternis. Anders gesagt, das ganze weitere Ergehen eines solchen Menschen, äußerlich und innerlich, wird in Mitleidenschaft gezogen. Das ist die große Tragik. Und es ist auch so, Menschen, die zum Beispiel jahrelang in innerer Unreinigkeit leben, die sich immer wieder verzehren vor sündiger Begierde, die können mit der Zeit körperliche Schäden davontragen. Das ist erwiesen in der Medizin. Durch ein Auge, ein krankes Auge, gerät aber auch deshalb ein ganzer Leib in Finsternis, weil es oft nicht nur beim Sehen bleibt, sondern eben es kommt dann auch zur Tat. Das ist ja das Gefährliche im kranken Auge. Eva schaute die Frucht am Baum Gottes nicht nur begehrlich an, sie pflückte sie, wodurch sie und ihr Mann in große innere Finsternis gerieten. David sah sich die Frau vom Dach seines Hauses nicht nur lüstern an, er nahm sie auch, und diese Tat blieb Zeit seines Lebens ein dunkler Schatten. Ahabs Begierde beschränkte sich nicht auf seine Augen, auf das, was er sah. Er ging zur Tat über und er hat sich den Weinberg des Naboth mit Gewalt angeeignet. Damit wurde die Finsternis, die bereits auf Ahab lag, viel dichter und schwerer. Und es gäbe noch andere Beispiele. Auch in unserer heutigen Welt ist das so. Wir leben diesbezüglich in einer schlimmen Welt. Es geschehen deshalb so viele Vergewaltigungen, Kindesmisshandlungen, weil die Täter es sich zuvor ansehen können auf DVDs und im Internet. Ist grauenhaft. Wir dürfen die Wahrheit nicht unterschätzen, dass durch das Auge das Startsignal zu vielen schlimmen Taten gegeben wird. Deshalb zum Schluss die Frage, was ist hier zu machen? Was sollen wir machen? Lasst uns den Kampf für die Sünde aufnehmen, so wie wir dies jetzt miteinander angeschaut haben. Aber viel mehr noch, und damit will ich schließen, sorgen Sie dafür, dass Ihr Auge gesund bleibt. Ich sage es jetzt einfach mal so, ja? Wie tut man das? Wie bleibt mein Auge gesund? Sowohl das Alte als auch das Neue Testament erklärt es uns. Eine ganz simple, aber herrliche Wahrheit. Wenn Sie die befolgen, wird der Kampf einfacher und leichter. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht erröten. Die auf ihn blicken. Verstehen Sie? Der Blick auf Jesus. Und das Neue Testament, die bekannte Stelle aus dem Hebräerbrief. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, 1 und 2. Mein Auge bleibt gesund, indem ich fortwährend auf Jesus blicke. Und hier möchte ich ein ganz kurzer Satz noch von Spurgeon zitieren. Spurgeon hat geschrieben und gepredigt: Blicke auf Jesus und fürchte dich nicht. Du kannst nicht straucheln, wenn du, während du gehst, deine Augen auf Jesus richtest. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo und sein Thema lautete Der Kampf wider die Sünde. Wir hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, ja noch mehr, dass Gott Ihr Herz berühren und Sie segnen konnte. Sollten Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe benötigen, dürfen Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ja auch ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und vielem anderen mehr. Deshalb bleiben Sie dran, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.